Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus, unser Herr Jesus. Amen.
Amen.
Jetzt wollen wir uns mit dieser Engelsbotschaft befassen. Und wir hatten ja gestern den Kampf Josefs ein wenig betrachtet und heute geht es um diesen Engel. Er wird jetzt nicht mit Namen genannt, aber bei Lukas wird zweimal genannt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Warum tut Matthäus diesen Namen nicht nennen? Ich habe mir gedacht, Mensch, wieso nennt er den nicht? Ich denke, es ist ganz einfach, weil der herrliche Jesusname, auf den sie ja schon tausende von Jahren warten, ihr König, nicht durch eine Engelsgestalt betrübt oder ein wenig zurückgesetzt wäre. Deswegen bleibt dieser Engel ohne Namen. Ich denke, dass das der Grund ist. Hier geht es alleine um Immanuel, um den Jesusnamen. Und alles andere ist letztendlich Beiwerk. Auch Josef und Maria. Lasst uns doch zuerst einmal den Text hier lesen. Jeder hat ihn vor sich. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis David sind 14. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft wieder 14 Glieder. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind es 14 Glieder. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm, wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das doch bedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürcht dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Jesaja 7,14, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Engelbotschaften sind ja etwas ganz Besonderes in der Heiligen Schrift, weil immer ein Engel zu den Menschen geschickt wird mit einer Botschaft, verändert sich das Leben. Wir haben immer wieder gesehen, kommt ein Engel zum Tragen, dann gibt es einen ganz großen Umschwung. Wir sehen es bei Mose, 40 Jahre lang hat er die Hochschulen Ägyptens durchwandert. Der war Professor, Doktor, wie auch immer. Und dann hat er 40 Jahre lang Grashälmchen in der Wüste gezählt und seine Schäfchen hin und her geschoben. Und dann sieht er den brennenden Dornbusch, der Engel des Herrn, der dort letztendlich Christus im Alten Testament auch auftaucht. Und was passiert? Sein ganzes Leben wird verändert, kriegt eine ganz neue Wendung, eine ganz neue Richtung. Und er muss nach Ägypten und dort das Volk aus der Gefangenschaft führen. Wir denken an einen Bileam. Zuerst hat er ja das dicke Geld gedacht, von dem Balak zu bekommen. Viel Ehre, viel Geld. Er sollte Israel verfluchen. Und dann kommt dieser Fauxpas mit dem Esel, der sperrig ist, der nicht durch diese Schlucht da durch will. Und der Engel des Herrn, der dort ihm dann deutlich zu verstehen gibt: Du Bileam, dein Weg war ein Wüsten- und ein dunkler Weg, kehr um. Wir haben die Frauen am Grab nach der Osterverkündigung, dort ist es der Herr selber, kein Engel, sondern der Herr selber, der dort auftaucht. Und was ist mit diesen Frauen, die völlig verschüchtert waren? Sie gehen fröhlich, und Wir denken an Petrus, Apostelgeschichte 12, nur um einige dieser Engelerscheinungen hier. Nicht? Und was ist dort? Der kommt aus dem Gefängnis raus und wusste gar nicht, dass es ein Engel war. Hat gedacht, er hat rumgeträumt. Nein. Und es verändert sich alles. Also wenn Gott in diese Welt hineinkommt, dann passiert was Neues. Dann passiert etwas Köstliches, etwas Wunderbares. Und auch hier in dieser Geschichte von unserem Josef, ja, Matthäus 1, tritt auf einmal ein Engel in sein Leben hinein, gibt ihm die Weisung, die er braucht, dass er nicht verirrt, und es verändert sich alles. Ich habe 5 Punkte. Geheimnis der Furchtlosigkeit, Geheimnis der Gottessohnschaft, Geheimnis der Jungfraugeburt, Geheimnis der Namensgebung und Geheimnis der Schrifterfüllung. Auf diese 5 Fragen bekommt unser Josef eine deutliche Antwort. Das erste, das Geheimnis der Furchtlosigkeit. Josef ist verlobt, wir hatten es gestern ausführlich behandelt. Er ist ein frommer Mann, so heißt es hier, aus königlichem Hause. Das Haus David ist ein Königshaus. Und er hat eine Frau, die er heiraten möchte, und die ist auf einmal schwanger. Das Kind ist nicht von ihm. Oh, jetzt kann man sich diese Bredouille, in die dieser Josef gekommen ist, durchaus nachvollziehen. Der Text drückt dieses Dilemma nicht in einer Andeutungsweise aus, in der Art und Weise, wie es eigentlich für ihn ist. Und damit möchte er allerdings nichts zu tun haben. Als integrer und auch gesetzestreuer Mann scheint er ganz klar zu sagen, das geht nicht. Ich will nicht Schande auf diese Frau bringen, und deswegen denkt er sich etwas aus. Wie kann ich die Maria herausholen, ja, ohne dass sie jetzt letztendlich für ihr ganzes Leben gebrandmarkt ist. Und auch bei diesem Zustand will er natürlich nicht mitmachen, das ist völlig klar. Und jetzt hat er eigentlich als todeswürdiges Verbrechen diese Schwangerschaft gedacht, ja, wenn ich sie heimlich verlasse, dann nehme ich das alles auf mich, und die Maria kann, ja, wie soll ich sagen, noch einmal mit einem dicken blauen Auge davonkommen. Vorehelicher Geschlechtsverkehr, den muss sie gehabt haben. Josef kann ja 1 und 1 zusammenrechnen. Ja, und dass das jetzt von einem Engel sein soll, wie ihm wahrscheinlich die Maria gesagt hat, das hat er gar nicht verstehen können. Die Todesstrafe wäre eigentlich das Richtige gewesen, aber er will einen Schnitt machen. Und jetzt kommt Gott mit ins Spiel. Ja, in all dieser ganzen Verzweiflung und Not, in der Josef und auch die Maria natürlich drin waren, kommt jetzt Gott und hilft diesen beiden, die ja völlig am Ende sind, heraus. Und dann kommt der Engel im Traum. Bei den anderen haben wir Zacharias, kommt der Engel direkt in den Tempel. Bei Maria ist er auch leibhaftig gegenwärtig. Aber hier reicht der Traum, um dem Josef die entsprechenden, ja, Anweisungen und Offerten zu geben, was mit dieser ganzen Sache, ja, auf sich hat. Und jetzt, deswegen denke ich, es ist der Engel Gabriel, kein anderer, weil er letztendlich vor dem Thron, er sagt es an Zacharias, ich bin derjenige, der vor dem Throne von Angesicht Gottes steht. Und ich denke, kein anderer war es hier, aber der Name ist nicht genannt, und deswegen wollen wir auch keine Spekulationen hier weitermachen. Und das Erste, immer sehen wir das, die Frauen am Grab, Daniel, der völlig da niederliegt, ja, und, hab keine Angst, fürcht dich nicht. Das ist das Erste, was jetzt dieser Engel hier dem guten Josef zuflüstert. Hab doch keine Angst. Fürcht dich nicht. Und das dringt an sein Ohr. Das hat er verstanden. Und wie er dann aufwacht, dann weiß er ganz genau, jetzt verlasse ich die Maria nicht, sondern jetzt muss ich die Maria zu mir nehmen. Und er weiß nun, dass die Zukunft keine einfache wird. Das ist auch gar nicht das Thema. Sondern er weiß ein Stück weit, was auf ihn zukommt. Aber wir erkennen hier das Geheimnis der Furchtlosigkeit. Ja? Er braucht keine Angst zu haben. Das hat ihm der Engel gesagt. Und er nimmt diese Botschaft an. Die Botschaft des "Fürchte dich nicht" hat sein ganzes Leben jetzt auf den Kopf gestellt. Das "Fürchte dich nicht" hören wir bei all dem, was uns auch begegnet, immer wieder. Fürcht dich nicht. Und dann lassen Sie sich auf diese Botschaft ein und Ihr Leben wird verändert. Auch Maria bekommt das ja gesagt, ich hatte es schon mal gesagt. Und der Engel sagt Josef, keine Angst vor der Zukunft. Gott wird euch den Weg bereiten. Es wird kein leichter Weg sein. Aber wenn Jesus vorangeht, dann haben wir immer den Leitstern, den Morgenstern, den guten Hirten, der uns den Weg hier bereitet. Auch in Lukas 2 hören wir es nicht bei der Engelbotschaft an die Hirten. Eine Mega, ich hatte es gestern schon gesagt, eine millionenfache Furcht hat sie ergriffen. Ich glaube, denen sind die Haare zu Berge gestanden. Da hätte der Friseur einfache Arbeit gehabt. Einfach schneiden. So wär's. Und das durchzieht doch die ganze Weihnachtsgeschichte wie ein roter Faden. Immer wieder dieses fürchte dich nicht. Es hat mal einer gesagt, dass wir 365 Mal dieses fürchte dich nicht in der Bibel hätten. Ich nehme extra Konjunktiv. Ich habe bei Google, bei Tante Google mal nachgefragt. Ich habe nur 100 Mal hingekriegt. Also, aber 100 Mal wäre ja schon jeder dritte Tag. Also nicht, was wollen wir denn mehr als dieses wunderbare Fürchte dich nicht. Auch das darfst du heute hören. Ja, das ist ja nicht nur für die damalige Zeit geschrieben. Das darfst du hören in deiner Situation mit deinen Ängsten, wo du vielleicht sagst, das will ich gar niemand sagen. Mit deinen Sorgen vielleicht um die Kinder, die Enkelkinder, vielleicht weil man alleine ist und wie wird das alles werden, was kommt auf mich zu. Ich möchte doch bloß nicht ins Altenheim, ins Pflegeheim, aber der Herr wird auch hier dieses fürchte dich nicht letztendlich dir ins Ohr hineinrufen. Und wenn es die ganze Weihnachtsgeschichte durchzogen hat, dann wird auch er unsere Schwierigkeiten, unsere Nöte, mit diesem fürchte dich nicht wegblasen, aber sie werden in einer richtigen Rangordnung uns letztendlich präsentiert. Die Furcht ist nicht das Letzte. Jesus ist der Letzte, der Erste und der Letzte. Und auch mit deiner Furcht und Angst und Not und mit deinen Erwägungen für die Zukunft vielleicht kannst du getrost sein, dass dieses fürchte dich nicht auch dir gilt. Vielleicht sind es auch finanzielle Sorgen, Krankheitssorgen. Ja, das ist das Wunderbare, dass Jesus, der Baumeister, der größte Baumeister aller Zeiten, wieso kann ich das sagen? Der kennt sich auch im Straßenbau aus. Ja, dann liest man Jesaja 35. Es wird eine Bahn sein, da haben wir es doch. Der größte Baumeister aller Zeiten wird uns doch auf eine Bahn schicken, die ist glatter wie die Autobahn. Und so, dass sich sogar die Dummen und die Toren nicht verirren. Und wenn das der Fall ist, dann wird auch er unsere Bahn doch in einer ungeheuerlichen Weise so ebnen, ja, die alle Hügel werden platt gemacht, alle Täler werden aufgefüllt. Das hat man damals bei einem König gemacht. Und das macht Jesus für dich, dass deine Angst weggeht und dass du auch wirklich weißt, du, ich bring dich nach Hause. Das wunderbare Geheimnis dieser Furchtlosigkeit ist es. Wir versuchen ja krampfhaft oft auch was einzuhalten, unseren Tag zu strukturieren und merken dann, oh, ich krieg's einfach nicht hin. Die Zeit rennt davon, man möchte dies und jenes machen und irgendwie klappt es nicht so richtig. Ja? Brauchst keine Angst zu haben. Und je mehr du diese Botschaft für dich auch ins Herz hineinnimmst, fürchte dich nicht, desto kleiner werden die Weltängste. Das ist antiproportional, mathematisch zu sprechen. Ja? Das eine wird mehr, das andere wird weniger. Je mehr ich da habe, desto mehr wird das andere weniger. Das ist antiproportional. Je weniger wir uns um Jesus kümmern, desto mehr werden die Sorgen dieser Welt auf einmal einen Stellenwert bekommen, wo wir denken, oh, das sind Berge, da komme ich gar nicht hin. Aber wenn ich jetzt diesen Jesus mit seinem Wort groß und reich in meinem Leben ja, laufen lasse, dann werden all diese ganzen anderen Dinge klein und bekommen ihren Stellenwert von der Ewigkeit her. Und da sind sie immer wie soll ich sagen, wir sind immer einen Ruf weit von Jesus entfernt. Er hört uns doch immer. Und wenn er dann sagt, fürchte dich nicht, dann hat das Qualität. Wenn das der Herr Scholz sagen würde, ach, fürchte dich doch nicht. Ja, dann würde mir sagen, au, Menschenskind, du hast es schon oft erzählt. Ja? Und uns ist grausen hinten hochgekrochen am Kragen. Ja? Aber wenn unser Herr Jesus das sagt, fürchte dich nicht, dann ist er derjenige, der den Tod besiegt hat. Und diese große Todeswand hat ein Riesenloch. Dort wird durchgebrochen. Und da können auch wir durch. Und jemand, der diese Kraft und alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der ist derjenige, der uns das zuruft. Das ist nicht ein Schwätzer, ein Schönredner, ja, oder jemand, der Sprüche klopft, sondern das ist einer, der meint es genau so, wie er das sagt. Und er hat die Macht dazu. Ein Herr Scholz hat nicht die Macht dazu. Oder irgendwelche anderen Größen dieser Welt. Aber er hat die Macht dazu. Das zweite Geheimnis der Sohnschaft. Vers 20. Josef, du Sohn Davids, fürcht dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Der Engel erklärt jetzt nichts, wie das jetzt alles so passiert ist. Und das musst du alles verstehen. Der Josef hat gesagt, das verstehe ich nicht. Klar hat er das gesagt, das verstehe ich mir ja auch nicht. Aber darum geht es gar nicht. Was Josef an Bedenken gehabt hat, das hätte jetzt durch das Verständnis, auf der Verständnisebene noch viel stärker werden können. Gott kommt in diese Welt, Gott kommt zu den Menschen, Gott wird Mensch, das verändert alles. Und das ist außerhalb unserer Verstehensebene. Da können wir gar nichts verstehen. Wir können nicht verstehen, wo dieses Y-Chromosom auf einmal herkommt. Können wir nicht verstehen. Aber Gott kann es in seiner Souveränität und Überlegenheit mit einem Wort schnips, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Es reicht ein Wort. Das ist das Gute. Und das bedeutet auch, jetzt kommt der, auf den ihr schon 4000 Jahre wartet. Alle Religionen, alle haben die Leiter nach oben zu erklimmen. Du musst, Einbahnstraße, Sackgasse. Ja, du musst. Das ist das Prinzip aller Religionen. Vorschriften, 10 Gebote, Bergpredigt bis zum Erbrechen. Nicht, dass sie keine Gültigkeit für uns mehr hätten, gell? Das wollen wir doch auch klarstellen. Aber sie sind nicht für uns dazu da, dass wir letztendlich nach oben klimmen. Wie ein Bergsteiger und sagt, jetzt bin ich endlich am Gipfel oben. Wir kommen da nicht hoch. Alle Religionen, der Islam mit seinen 5 Pflichten und das 5-mal am Tag den Gebetsteppich ausrollen. Und hat er einmal es vergessen, müsste eigentlich der Rotstrich kommen und sagen, Feierabend. Du fährst einmal aus Versehen 70, bist in den Ort reingefahren mit 100 und lässt ausrollen und blitzt nach 100 Metern. Und dann schreibst du, ja, ich habe sonst 50 Jahre lang fehlerfrei den Verkehr eingehalten. Immer 50, 49, dass ich auch nicht drüber gehe. Und wegen dem einen Mal könnt ihr da nicht alle Augen zudrücken, Hühnerauge und was weiß ich auch noch. Nein, wegen diesem einen Mal zahlst du. Und so müsste Gott mich wegen diesem einen Vergehen ewig verloren gehen lassen. Deswegen ist die Religion, der Weg von unten nach oben, nicht gangbar. Ein Fehltritt reicht. Und dann denke ich an die Gedanken. Ha, das sind wir ja 10-mal im Topf. Haut uns da. Wir haben ja schon längst weg vom Fenster. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass wir was Falsches getan haben, sondern so unsere Gedankenwelt. Mann, oh Mann, wie oft hätte ich schon jemanden auf den Mond geschossen? Der wäre schon lange übervölkert. Ich wäre der Auto oben. Also, das hätte doch gar keinen Wert. Jetzt kommt Gott runter. Und der Josef bekommt jetzt diese Nachricht. Du, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der, auf den ihr schon tausende von Jahren wartet. Schon beim ersten Eck, wo die Adam und Eva abbogen sind, habe ich gesagt, da kommt einer. Der wird dem nicht den Kopf zertreten und er wird ihn in die Ferse stechen. Das erste Evangelium, was wir in 1. Mose 3 haben. Und das verändert alles. Komplett stellt alles auf den Kopf. Gott wird Mensch. Dieser Unnahbare, dieser Heilige, dieser ewige Gott, dessen Name Jahwe nicht ausgesprochen werden durfte. Das J-H-W-H-E. Man hat erst ab dem 6. Jahrhundert nach Christus die Konsonanten, die Vokale mit dazu genommen. Ja, und man weiß es nicht, wie man es ausspricht. Und deswegen tun die Juden immer ein Ersatzwort einsetzen. Elohim, der Allmächtige. Das Wort wird hier letztendlich als Ersatz eingesetzt. Und jetzt bekommt er dieses Unaussprechliche ausgesprochen. Deine dir anvertraute Frau Maria, die wird jetzt zur, ja, Gottes Mutter ist nicht richtig. Die katholische Kirche irrt hier kräftig. Ja. Sie wird höchstens eine Gottesgebärerin. Das können wir akzeptieren als evangelische. Ja. Und sie ist letztendlich ja auch über ihren eigenen Körper nicht Herr. Gott bedient sich einfach dieser jungen Frau, um dort das hineinzulegen, damit es nachher wieder heißt, ganz Mensch und ganz Gott. Aus diesem Grunde muss Christus geboren werden. Er hätte ja auch so runter, nicht wie so ein Engel herunterschweben können, wie man das ja manchmal auf Bildern so sieht, in manchen Kirchen, diese barocken Kirchen, nicht, wo die Engelchen überall rumschweben. Nicht, und er hätte auch runterkommen können und alle hätten den Kniefall gemacht. Nein, das will ja das Evangelium gar nicht. Sondern der Glaube, der wird entzündet an diesen Unmöglichkeiten und diesem Trotzdem. Das ist das. Und dann kommen diese Weisen aus dem Morgenland, nicht? Und wäre dieser Jesus nicht der König aller Könige, dann hätten die sich was erlaubt und geleistet, wo man hätte sagen müssen, aua, schlimmster Götzendienst. Nein, die ersten Huldigungen waren von den Hirten und dann kamen ja, das einfache Volk und dann kamen die hohen Leute, die Weisen aus dem Morgenland. Und so wird uns immer wieder diese zwei Naturen Lehre Jesu präsentiert. Wo haben wir sie noch abgebildet? In der Feuersäule und in der Wolke, nicht die vor dem Volk hergeht. Die Feuersäule ist die göttliche Natur und die Wolke die menschliche Natur. Warum haben die Lutheraner zwei Kerzen auf dem Tisch stehen? Genau das Abbild. Ja, die göttliche und die weltliche Natur Christi. Mehr ist nicht. Es geht nicht ums Erleuchten des Gottesdienstraumes oder der Kirche. Da reichen zwei Kerzen nicht aus, aber das ist das Bild dafür. Und jetzt wird durch diese Engelsbotschaft deutlich, Gott wird Mensch. Das ist das Ende aller Religionen. Und das verändert dieses Engelswort in dem Geheimnis der Gottessohnschaft. Wir werden sie nie richtig ergründen. Ja, die Scholastiker und in den ersten 3, 4, 5 Jahrhunderten haben sich den Kopf zerbrochen. Wie viel von Jesus ist denn jetzt göttlich? Wie viel ist denn menschlich? Ist 75% oder 25% oder 50%? Nein, zweimal 100%. Und das ist so ineinander verwoben, ja, dass wir es nicht auseinanderreißen können. Weil dieser Jesus Gott und Mensch gleichzeitig ist. Und das, ja, was hat das für Folgen? Er ist ohne Sünde. Und deswegen der hohe Priester, er braucht für sich selber kein Opfer bringen. Nicht? Das ist nur so einschlaglich, was wir hier nochmal hineinlegen können. Da werde ich auch bei Immanuel und heute Nachmittag drauf eingehen noch. Jetzt das dritte, das Geheimnis der Jungfrauengeburt. Oh ja, hier heißt, sie, eine Jungfrau, wird schwanger. Und der Name ist Immanuel, Gott mit uns. Das ist Gott. Ganz wichtig, dass eben Jesus durch eine Jungfrau in die Welt gekommen ist. Kein Mensch hat irgendetwas dazu tun können. Wir haben es gesehen an dieser Genealogie, nicht? Diesen Stammbaum. Warum ist der so klebrig? Und wo mir sagen wird, Mensch, da hätte ich einen Rotstrich hinmachen müssen. Nicht? 42, also wenn das jetzt makellos bist, dann würde man sagen, oh, guck mal her, kein Wunder, dass Jesus so ein hoher Mann ist. Nicht? Nein, alles, was menschlich ist, soll hier letztendlich ausgeschlossen werden. Kein Mann, wie sagt es Johannes 1, nicht aus dem Willen des Mannes geboren. Das ist das, sondern eine Jungfrau. Und das gilt jetzt auch für Josef, das zu glauben, stimmt das Wort Gottes und er glaubt diese Engelsbotschaft und das bringt alles bei ihm in den Fluss hinein. Ja, alles wird neu und heute ist das ja in der evangelischen Kirche natürlich sehr umstritten. Wer Theologie studiert hat, der wird da kräftig einen Rotstrich von den Dozenten angesetzt bekommen, wenn er von einer Jungfrauengeburt redet. Ja, das muss man alles anders verstehen, alles andere als Jungfrau. Eine junge Frau, Frau Käsmann, sagt, oh ja, ich denke schon, dass Josef der Mann war, als der Vater war. Aber es ist so, lass sie doch reden, wie sie wollen. Ja, die Großen dieser Welt werden es nicht ergreifen. Jetzt Helmut Lamparter sagt dazu, einer der, den ich sehr schätze, hat in Ludwigsburg, war als Professor der Theologie, zu empfangen vom Heiligen Geist, schreibt er, bedeutet keinesfalls, dass das Kind Jesus den Heiligen Geist zum Vater gehabt hat, wie es Maria zur Mutter hatte. Nicht als Erzeuger, sondern als Schöpfer hat der Heilige Geist beim Wunder dieser Geburt gehandelt. Ja, und dann merken wir, etwas ganz Neues entsteht durch das Wort. Es braucht nicht am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Wodurch? Durch das Wort. Johannes 1, nicht? Christus ist das Wort. Das heißt, Jesus ist der Baumeister dieser Welt. Er schreibt weiter, dies bringt das Credo, Glaubensbekenntnis, dadurch zum Ausdruck, dass die dogmatische Formulierung lautet, Conceptus de Spiritu Sancto, nicht ex Spiritu Sancto, vom Heiligen Geist empfangen, nicht aus dem Heiligen Geist. Ein feiner, aber bedeutender Unterschied, eben dadurch unterscheidet sich dieser Wunderanfang des Lebens Jesu von allen heidnischen Mythen über die Geburt von Halbgöttern bei den einzelnen Göttern, bei menschlichen Frauen, die eine geschlechtliche Verbindung mit selbigen eingegangen sind. Und wir merken diesen feinen Unterschied, ja, zur heidnischen Mythologie. Da gehen die Götter letztendlich zu den Frauen und zeugen dort etwas. Nein, so ist das hier nicht gemeint, sondern durch den Heiligen, vom Heiligen Geist empfangen. Und das ist das Schöpfungswort. Gott spricht nur dieses eine Wort, Maria, du darfst jetzt ein Kind gebären. Und dann ist das so. Ja. Martin Dibelius, ein hervorragender Theologe, schreibt das Bekenntnis der Kirche, dass Maria diesen ihren ersten Sohn vom Heiligen Geist empfangen habe, steht auf einem anderen Blatt und hat damit nichts gemein. Nicht dies wird gelehrt, dass zwischen dem Heiligen Geist und der Jungfrau so etwas wie eine Vermählung stattgefunden habe. Gott wirkte ohne jeden Anthropomorphismus. Schwieriges Wort, ja? Ohne Herabwürdigung Gottes auf die Stufe des menschlich allzu menschlichen. Das wäre das. Als Schöpfer, aber nicht als Liebhaber. Ja, da wird es so richtig deutlich. Luther schreibt, Gott will hier seine Ordnung der Kreatur nicht halten, sondern ein neues machen. Eine Jungfrau wird schwanger und das soll das Zeichen oder Wunder sein. Ich glaube, es reicht jetzt, wenn ich mit, ich habe noch einige Zitate, ja, aber das ist so, die Theologen, die Gläubigen versuchen es einfach uns so schmackhaft und plausibel zu machen. Und ich denke, das ist es, vom Heiligen Geist, nicht aus dem Heiligen Geist. Gott braucht nur ein Wort als Schöpfer zu sprechen und schon ist diese neue Kreatur, Christus der zweite Adam, am Entstehen. Und er muss auch als Mensch kommen, sonst wäre er nicht der Erlöser, könnte er uns nicht erlösen. Der Heidelberger Katechismus, und manch einer ist geneigt, auch der Theologen zu sagen, naja, das ist alles nicht ganz so richtig. Aber, ich muss dieses dicke Aber sprechen, der Heidelberger Katechismus sagt, was ist wahrer Glaube? Da heißt es, wahrer Glaube ist ein zuverlässiges Erkennen, durch welches ich alles für wahr halte, was Gott durch sein Wort offenbart. Wir können nicht Glauben gleichsetzen mit Verstehen. Das kommt hinterher. Der Glaube stützt sich auch auf Dinge, wo wir sagen, unmöglich. Glaube rechnet immer mit Dingen, die völlig daneben sind, wo wir sagen, das wäre ja kein Glaube, sondern Unverstehen. Und das bedeutet, wenn ich diese Jungfrauengeburt leugne, dann habe ich auch den Glauben verleugnet. Das ist eins und eins zusammengezählt. Paulus sagt das an die Thessalonicher, glaube ich, oder an einer Stelle Apostelgeschichte. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Und das ist auch für uns maßgeblich wichtig. Ob wir das verstehen, ist gar nicht die Frage. Ich verstehe manches nicht. Ich würde sagen, oh, das tut mir leid, da ist mein Horizont beschränkt. Ja, aber wir können ganz deutlich sagen, bei Gott ist doch gar nichts unmöglich. Und weißt du, genau das ist das, was wir in den Glaubensstufen erleben. Am Anfang unseres Glaubenslebens, da kriegen wir eine ganze Menge Goodies. Da laufen die Dinge auf einmal wie geschmiert. Da lösen sich dort Knoten, gordische, und dort ist etwas so gelaufen nach einem kurzen Gebet. Alles ganz toll. Das ist die erste Stufe des Glaubens. Die zweite Stufe des Glaubens ist, dass Gott diese Dinge wegnimmt. Und dann hat man nur noch das Wort. Er möchte uns auf das Wort hin festlegen, glaubensmäßig. Und jetzt kommt die dritte Stufe, die sind wir bei Abraham. Die dritte Stufe des Glaubens ist, dass er alles, sogar sein Wort, wegnimmt. Was steht bei Römer 4 über Abraham? Er hat auf Hoffnung hin wieder allen Möglichkeiten, die es gab, gehofft. Und das ist die oberste Stufe, die beste Stufe des Glaubens. Und Gott wird uns immer diese Stufen führen. Ja, die größte, die heftigste Stufe ist es, wieder besseren Wissens auf Hoffnung, auch wenn alle Fälle davon schwimmen, zu sagen, Herr, dein Wort, du hast mir dieses Wort einmal gegeben, es läuft alles jetzt ganz konträr. Völlig daneben. Aber ich weiß, du hast mir das gesagt und du wirst es tun. Und wenn die ganze Welt untergeht, wirst du dein Wort halten. Und bei Abraham war es ja so nicht. Er hat gedacht, Luther tut es so beschreiben, er kann doch auch, wenn mein Isaak schon 1000 Jahre lang vielleicht als Asche irgendwo rumliegt, aus dieser Asche seine Verheißung wieder wahrmachen. Das ist wieder besseren Wissens glauben. Bei Gott ist kein Ding unmöglich und deswegen ist auch Abraham der Vater des Glaubens. Und auch im Alten Testament geht es nur um den Glauben, nicht um die Werke. Das Gesetz ist als Zuchtmeister letztendlich eingeschoben, dass unsere Sünde offenbar wird. Ein viertes, das Geheimnis der Namensgebung. Ein wunderbares, da werden wir heute Nachmittag und morgen dann nochmal richtig drauf eingehen. Aber jetzt schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Der griechische Name, das haben wir jetzt gehört, und der hebräische Begriff hier ist Jeshua. Jahwe ist Rettung. Und das verändert alles. Warum kann nur Josua, Jeshua, Jesus, ja, ihr merkt diese Reihenfolge, Josua, wieso kann Josua nur ins Land führen? Ganz einfach, das Gesetz von Mose kann nicht ins Land führen. Deswegen muss Mose beim Nebo gucken, aber dann war Feierabend. Und wer führt dort ins Land? Ein Haniel. Gott ist gnädig, auf Deutsch. Ein Kemuel. Gott ist auferstanden. Das sind die Namen der Fürsten, die nachher die Länder verteilen. Ich habe das jetzt gerade bei dem Krummacher wieder durchgelesen. So fantastisch. Ein Name, ein Kaleb. Gibt zwei Übersetzungen, Hund. Und ich dachte, oh, das passt nicht so zu dieser ganzen Sache. Dann gibt es eine andere Übersetzung, dieses Kaleb. Gutes Herz. Nur das gute Herz. Wann ist unser Herz gut? Wenn wir ein neues Herz bekommen haben durch Ezekiel 36. Ich will dir ein neues Herz geben. Dann ist es gut. Und dieser Kaleb führt ins Land hinein. Ist doch köstlich, was dieser Name alles verbirgt. Die ganze Gottheit ist in Christus leibhaftig vorhanden. Ich brauche nichts mehr dazu. Nur Jesus allein. Die ganze Gewissheit des Heiles ist in Christus. Ich will noch ein paar Schlaglichter so uns nennen. Weil in diesem Namen alles Heil und alle Rettung ist. Es gibt keinen heiligeren Namen als diesen Jesus-Namen. Dieser Jesus-Name ist über alle Namen, die genannt werden, jetzt und in Ewigkeit. Jahwe rettet, das heißt Jesus. Retter, Heiland, das ist sein Name. Was haben wir in Jesus? Die Vergebung aller unserer Schuld. Allein in dem Namen Jesus ist die Vergebung unserer ganzen Schuld möglich. Jesus, sei mir gnädig, das muss unser immer wiederkehrender Ruf sein. Lieber Heiland, sei mir gnädig, vergib mir meine Schuld. Und am Kreuz hat er sein Blut vergossen, dass diese Schuld wegradiert wird mit roter Tinte. Noch etwas. Wir beten im Namen Jesus. Nicht? Man kann immer wieder in den Gemeinden hören, lieber guter Gott, als Gebetsanfang. Ja, das ist so. Ja, lieber Herrgott und so weiter, sind alles dumme Sprüche, weil man den Namen Jesus nicht kennt. Was sagt Jesus? Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist doch wunderbar. Und das ist der Türöffner für alles. Dieser heilige und ewige Jesus-Namen. Und dann ist es ein Geschenk, wenn man diesen Namen erkennen darf. Bei mir hat Gott kräftig hinlangen müssen, Motorradunfall, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ja, wer bei 110, 120 auf der Autobahn da, Pforzheim West, Pforzheim Ost da hinten, absteigt vom Motorrad, vollbefahrene Autobahn und es ist nichts passiert. Meine Frau saß hinten drauf und ich vorne. Und dann kommen wir zum Verstand wieder. Gehirnerschütterung ist ja eigentlich nichts. Ja. Meine Frau hat hier noch das Schlüsselbein durchgehabt und das war auch nach 6 Wochen wieder gut. Aber da wussten wir, jetzt müssen wir umkehren. Jetzt muss es neu werden. Jetzt müssen wir diesen Gott, der uns da runtergeschmissen hat, den müssen wir suchen. Und wir haben in Jesus alles gefunden. Ja, das Wunderbare. Es gibt Zeiten vor der Geburt Jesu und es gibt Zeiten nach der Geburt Jesu. Auch die Zeitrechnung ist danach letztendlich, weil dieser Name Jesus solch überragende Bedeutung hat. Deswegen hat sich auch die ganze Weltgeschichte ein wenig darauf eingerichtet. Und jetzt ist dieser Josef mittendrin in dieser ganzen Geschichte. Er weiß wahrscheinlich gar nicht, wie ihm geschieht, dass Gott ihm jetzt den Weg bereitet. Ja? Und seltsam, wir haben von Josef kein Wort überliefert. Maria und Zacharias und Elisabeth, die kommen reichlich zu Wort, aber dieser Josef gar nicht. Ich habe mich auch schon gefragt, warum sagt Josef da gar nichts? Weil er ja nur der, das war schon die Leihmutterschaft, Leihvaterschaft, ja, dort im Alten Testament, weil er ja nur stellvertretend auch ist. Und deswegen braucht er nichts sagen. Ja, deswegen ist er stumm. Also wir sehen auch, dass dann Gott, der Vater, richtig zum Zug kommt, wenn wir Johannes-Evangelium lesen. Da haben wir doch reichhaltige Bezüge auf den eigentlichen Vater. Und der redet dreimal deutlich. Ja, dieses Kind soll Jesus heißen. Und damit hat dieser Josef ein Bekenntnis abgelegt, weil er gesagt hat, dieses, ja, steht auch jetzt in Lukas 2, nicht drin, Josef sagt, sondern der Name wurde ihm gegeben. Und der Vater ist immer derjenige, der den Namen sagen muss. Bei Zacharias sehen wir das, wie soll denn der Bub heißen? Johannes. Und dann war das klar, der kriegt keinen anderen Namen als den Johannes, weil der Vater es so bestimmt hat. Ein fünftes, das Geheimnis der Schrifterfüllung. Ja, das ist für viele ein Geheimnis in der Verkündigung. Josef erfährt es hier am eigenen Leib. Er ist ja ein frommer Mann. Der hat sich auch in den alten Schriften des Alten Testamentes ausgekannt. Josef kannte die fünf Bücher Mose, die Propheten. Er wusste auch, was in Jesaja 7 steht. Das wollen wir heute Mittag anständig anschauen. Jesaja 7. Und darauf nimmt ja der Engel Bezug. Eine Jungfrau wird schwanger werden, den Namen Immanuel geben. Josef wird hier mit hineingenommen in die Schrifterfüllung. Ist ganz seltsam, nicht? Dass dieser Engel ihm jetzt sagt, du bist mitten dabei in dieser gesamten prophetischen Schau und diesen prophetischen Werden, was damals angekündigt wurde und was sich jetzt erfüllt. Er ist, ja, die Schrift erfüllt sich in und an seinem Leben. Und dann haben wir es im nächsten Kapitel, da wird berichtet, wie Josef nach Bethlehem geht. Nicht? Und was heißt es da in Micha 5? Du Bethlehem, aus dir wird kommen, der König sein soll. Ja? Bist nicht die Kleinste, aus dir kommt der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und dann haben wir Matthäus 2, 15 bis 16. Da war Josef mitten dabei. Auf einmal marschiert er nach, wofür marschiert er hin? Nach Ägypten natürlich, nicht? Er macht da kein, wie soll ich sagen, Sightseeing, Shopping oder so irgendwas, nicht? Sondern dort verschwindet er. Und was heißt in Hosea? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und schon sehen wir wieder, wie auch dieser Josef wahrscheinlich gewusst hat, Mensch, das, da steht's und so hat sich das erfüllt. Josef erlebt, dass die Schrift sich erfüllt. Das ist keine wackelige Sache, wo wir immer denken, oh Mensch, du kannst auch Zeitung lesen. Wenn wir nur Märchen hier hätten, würde ich sagen, komm, dann lass uns Grimms Märchenbuch hier einmal anschauen, dann holen wir uns irgendeine Geschichte raus, dann machen wir aber Schluss. Brauchen wir nicht, ja? Dieses Wort wird sich alles hundertprozentig erfüllen. Hundertprozentig, das ist das Ungeheuerliche. Das ist nicht irgendwelche ein Sprüchebuch oder sonst irgendwas, sondern Gott hat dort den Fahrplan festgelegt. Und das kommt alles zum Tragen. Ja, es ist Gnade, das zum Schluss noch, wenn wir das erkennen, wenn wir das auf uns beziehen können, wenn wir sehen, du hier, Thomas, hier bist du gemeint. Hier bist du gemeint. Ja, und das ist ein Geheimnis, dass wir von Gott die Augen aufgemacht bekommen über unseren Zustand, über das, was Jesus ist. Im 2. Korinther heißt es, sie haben eine Decke auf ihren Augen, dass sie gar nicht das helle Licht des Evangeliums erkennen können. Das ist das. Das heißt also, wir können auf Knien Gott danken, dass er uns diese Decke weggenommen hat, dass wir das Geheimnis Christi ein klein wenig, wie es Paulus im Epheserbrief sagt, er ist ein Verwalter des Geheimnisses Christi, dass er uns das aufgedeckt hat. Und darüber wollen wir danken und still werden. Amen.